Talk mit Tees.
Ich hatte damals in 3 Mathematikheftchen meinen ersten Roman geschrieben und bin mit den Mathematikheften zu meinen Eltern ins Wohnzimmer, hab die hingelegt und hab gesagt, ich werde Schriftsteller. Ganz im Gegenteil mag ich das sogar, Angst zu empfinden, weil das ja im Alltag so gut wie gar nicht mehr vorkommt. Ja. Und ich jemand bin, der anderen Menschen Angst einjagen will. In dem Moment, wo es kritisch wird, fühlt sich das überhaupt nicht gut an. Und jedes Mal wieder schießt mir dann durch den Kopf, Andreas, was soll das? Warum bringst du dich in solche Situationen? Schon wieder. Man kann tatsächlich toll mit Frischhaltefolie fesseln. In dem Moment dachte ich, das kann doch nicht sein, oder? Das habe ich gerade geschrieben, das kann doch nicht sein, dass mich das jetzt hier einholt. Ich kann auf keinen Fall hier übernachten.
Wo das wohl war. Hallo, mein Name ist Christian Thees und heute spreche ich mal wieder mit jemandem, der seinen Traum lebt, aber auch nur, weil er lange genug daran festgehalten hat. Andreas Winkelmann ist einer unserer erfolgreichsten Thriller-Autoren und von anderen wissen wir, dass sie alle Schisser sind. Deshalb denken die sich so brutale Dinge aus. Es ist quasi die Bewältigung der eigenen Angst. Das hatte ich zunächst auch bei ihm vermutet, wurde dann eines Besseren belehrt. Wir haben uns in Berlin getroffen. Er hatte dort eine Präsentation seines neuen Romans Hast du Zeit? Andreas sieht unglaublich sympathisch und weich und freundlich aus. Dahinter versteckt sich eine bunte Vita. Er hat diverse Jobs gemacht, bevor er vom Schreiben und vom andere Leute umbringen lassen leben konnte. Das Interessante ist, dass er wirklich im echten Leben ganz bewusst Situationen sucht, in denen es abenteuerlich wird. Er unternimmt extreme Outdoor-Trips, um dann auch mit der Angst klarzukommen. Irgendwie braucht er das ein bisschen. Lernt Andreas Winkelmann kennen, von dem man weiß, dass er seine blutigen Geschichten am Waldrand in der Nähe von Bremen in einem uralten Haus schreibt. Das alleine klingt schon etwas merkwürdig. Was wohl die Nachbarn von ihm denken? Habe ich ihn natürlich auch gefragt. Ganz tolle Begegnung war das mit Andreas Winkelmann.
Ein Podcast von SWR3.
Moin, moin.
Ja, hallo, moin, moin.
Da sagt man bei dir in Bremerhoven.
Moin, moin. Ja, oder? Ein Moin ist schon fast, das eine ist schon fast zu viel, ein Moin reicht. Ja,
ja, 2 Moin sind gelabert.
Ja,
ne?
Genau.
Andreas, seine zweite große Leidenschaft sind dann Outdoor-Abenteuer. Wir treffen uns in Berlin hier. Ich vermute mal, du hast nicht im Wald übernachtet letzte Nacht.
Ich habe einen Moment überlegt, ob ich ein Zelt mitnehme, aber dann war die Zugverbindung so günstig, dass ich es dann doch gelassen habe.
Wo hättest du übernachtet in Berlin?
Ja, im Park natürlich.
Aha, was man nicht darf.
Ich weiß. Man darf so vieles nicht draußen in der Natur.
Aber du machst es trotzdem. Du bist ein Outlaw.
Ja, ich habe schon an anderen Orten übernachtet, da war es auch nicht erlaubt. Aber wenn man ganz allein ist und sich ein bisschen versteckt.
Einer der bekanntesten Thriller-Autoren, wärst du gerne der bekannteste?
Ach, du weißt, ein bisschen Antrieb braucht ja eigentlich jeder und eine Motivation. Ne? Sonst könnte man ja irgendwann sagen, ich habe meine Ziele erreicht und jetzt lehne ich mich zurück. Ja, okay, dann ist das eine Motivation für mich. Vielleicht bin ich mal irgendwann der Bekannteste.
Ja, dafür müsstest du wahrscheinlich den Fitzek um die Ecke bringen, oder?
Boah, das ist so ein netter Kollege. Das wird mir echt schwer fallen. Aber ja, was tut man nicht alles, wenn es sein muss? Ne?
Würde dir eine Methode einfallen, ja, die speziell auf ihn zugeschnitten
ist? Ja, ich müsste mir natürlich eine einfallen lassen, die ihm selbst auch nicht einfallen würde. Sonst kommt er mir noch vorher auf die Schliche. Und, und da er ja auch in diesen Dingen sehr bewandert ist, wird es schwierig.
Aber hast du sie schon?
Nein, habe ich nicht.
Im Hinterkopf?
Nein, nein, du bringst mich jetzt erst auf die Idee. Ich habe bislang nicht darüber gedacht, den Sebastian umzubringen, aber gut.
Entschuldigung, Herr Fitzek, falls Sie uns zuhören. Ich spiele hier mit Ihrem Leben. Ich habe ihn noch nie getroffen, also ich habe keinen persönlichen Bezug zu ihm. Deswegen kann ich einfach nur so kalt über diese Sache reden.
Ja, das kann ich verstehen. Und da ich ihn persönlich kenne, fällt es mir dann schon ein bisschen schwerer. Aber ja, was muttert Mut, ne?
Du bist ja einer, der sucht die Abenteuer, der sucht die Gefahr auch draußen. Du hast auch geschrieben in einem Buch vor einiger Zeit, vor 2, 3 Jahren, war das in Wilder Wirt. Wird es nicht auf der Suche nach Europas letzten Abenteuern? Über die Alpen bist du zum Beispiel zu Fuß, natürlich abseits der Wanderwege, oder? Nicht auf den offiziellen Wegen, die langweilen dich.
Und das dann 3-mal sogar. Ich bin sogar schon 3-mal zu Fuß über die Alpen gelaufen. Ja. Was auf allen möglichen Wegen dann.
Ah, aber gerne auch abseits.
Gerne auch abseits, gern für mich alleine. Die allermeisten Abenteuer mache ich tatsächlich allein. Es gibt nichts, was mich besser erdet als das.
Aber wenn man die Wege meidet, die Wege sind doch ohnehin schon der kleinste gemeinsame Nenner, um überhaupt durch dieses Gelände zu kommen. Irgendjemand hat sich mal die Mühe gemacht, diese Wege zu entwerfen. Aber abseits dieser Wege, was verändert sich für dich im Gefühl, wenn du einfach durchs Dickicht gehst, Abkürzungen gehst? Du liebst Abkürzungen.
Was sich verändert an erster Stelle ist das Gefühl der Verantwortung. Also nicht die Wegführung jemanden zu überlassen, der sie mal irgendwann angelegt hat, sondern einen eigenen Weg zu finden. Und damit stehst du halt zu 100% in der Verantwortung. Keine Wegmarkierung, keine Karte, kein Kompass. Du weißt ungefähr, wo du hin musst. Das heißt, du musst wach sein, konzentriert sein. Und da fängt meiner Meinung nach das Abenteuer dann erst an.
Du bist am Polarkreis zum Beispiel gewandert, du bist mit Pfeil und Bogen in Kanada unterwegs gewesen und hast dort gejagt, bist mit dem Fahrrad durch Skandinavien. Wann wird es Abenteuer für dich? Denn das suchst du ja.
Ja.
Es geht ja nicht nur darum, die schöne Landschaft anzugucken.
Ja.
Wann wird es Abenteuer?
Es wird in dem Moment Abenteuer, wo das, was man vorher vielleicht so im Kopf durchgeplant hat, wie es laufen könnte, wenn dieser Plan sich in Luft auflöst. Und das tut er beinahe immer auf jeder Tour irgendwann. Und wenn es kritisch wird, wenn man nicht mehr ein- oder ausweiß, wenn man selber Angst hat, da beginnt dann das Abenteuer.
Und du liebst das?
Ich lieb das.
Wann hat das angefangen?
Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Das hat sich eigentlich über die Jahre entwickelt. Aber ich bin mal als Teenager, ich glaube so mit 14, 15, mit meinen Eltern im Urlaub im Schwarzwald gewesen. Und niemand wollte mit mir auf diese Hügel steigen. Meine Brüder nicht, meine Eltern nicht. Da bin ich allein losgezogen. Ich habe also meine erste Tour in den Bergen dann auch allein gemacht. Und da war ich sofort fasziniert erstmal von den Bergen und von der Einsamkeit. Und es hat sich dann im Laufe der Jahre immer gesteigert. Das ist ja so, wenn du ein Abenteuer erlebt hast, muss das nächste noch ein bisschen intensiver sein. Du bist also immer auf der Suche nach dem nächsten Kick.
Und auch der Schwarzwald kann gefährlich sein?
Ja.
Der ist ja so harmlos eigentlich, der Schwarzwald. Auch wenn er Schwarzwald heißt,
genau.
Weil er so dunkel ist.
Ja, also ich hab da damals nichts Gefährliches erlebt.
Du warst an vielen Orten unterwegs und wann hast du aber wirklich mal gedacht, wann war der Moment, als wirklich in deinem Kopf sozusagen dieser Satz heraussprang, okay, ich glaube, wilder wird's jetzt nicht. Um einfach mal deinen Titel mal ernst zu nehmen.
Ja.
Ich frage also wirklich nach vielleicht wirklich auch der prekärsten Situation, die dir sofort einfällt.
Das war tatsächlich im Sarek-Nationalpark in Schwedisch-Lappland.
Ja.
Der gilt gemeinhin als die letzte Wildnis Europas, die ich ja damals mit einem Freund zusammen gesucht habe, da oben am Polarkreis.
Ja.
Und da gibt es halt eben überhaupt gar keine Wege und keine Infrastruktur und kein Handyempfang. Was man essen will, muss man da selbst mit hinschleppen. Und wenn man da in eine Gefahrensituation gerät, kannst du halt keine Hilfe rufen. Und natürlich passiert sowas in solcher Einsamkeit. Wir wollten zusammen einen Fluss überqueren, der eigentlich über ein Felsplateau rauschte. Also es war kein Fluss, sondern ein halber Wasserfall. Wir mussten aber darüber. Einen Umweg gab es für uns nicht. Und wir hatten Seil dabei, um sowas auch meistern zu können. Und da bin ich tatsächlich aber bei der Überquerung abgerutscht. Im Seil hängend, gesichert von meinem Kumpel, hing ich dann da im Wasserfall. Und mein Rucksack auf den Rücken und das Wasser spritzte dann so ins Gesicht. In dem Moment habe ich natürlich Lebensgefahr gespürt und Todesangst gehabt. Aber danach, als ich da wieder raus war, habe ich gedacht, okay, viel wilder kann es eigentlich nicht mehr werden.
Die Bergretter sind ja leider in Österreich unterwegs.
Ja.
Die konnten euch nicht helfen. Also keiner konnte euch im Prinzip helfen.
Nein, das da kann dir dann niemand helfen.
Da ist auch wirklich niemand.
Das war auch ein Grund, warum ich da nicht allein hingegangen bin.
Ja.
Also lebensmüde bin ich ja auch nicht. Und meine Familie will mich auch nochmal wiedersehen, dass wenn einem dort was passiert, man muss sich ja nur mal den Fuß brechen und man kann dann nicht weiter wandern. Und es ist vielleicht 2-3 Tage bis zur nächsten Hütte.
Ja.
Und da musst du jemanden haben, der dann Hilfe holt.
Satellitentelefon habt ihr vermutlich nicht dabei.
Nein, haben wir nicht
dabei. Handyempfang ist da wahrscheinlich
ist kein Handyempfang, genau.
Okay. Also selbst ein gebrochener Fuß würde dazu führen, dass du unter Umständen verhungerst.
Ja, genau. Richtig.
Also, wie bist denn du aus dieser Wasserfallsituation dann letztendlich rausgekommen, aus der Sache mit dem Seil?
Wenn man in dem Seil hängt, ist ja man erstmal gesichert, wobei der Partner natürlich ganz schön arbeiten muss in dem Moment. Und dann gilt es, Panik zu vermeiden. Also man findet dann ja irgendwo doch wieder Halt. Okay. Wenn man nicht in Panik gerät.
Und es schnürt ins Fleisch, ne?
Ja,
genau. Dieser Gurt erstmal.
Das ist ja nicht nur das Körpergewicht gewesen, sondern ein fast 30 Kilogramm schwerer Rucksack, den ich da zu meistern hatte. Aber ich bin ja doch mittlerweile ein ziemlich versierter Bergsteiger. Ich bin auf die höchsten Berge der Alpen geklettert und kenne mich damit relativ gut aus mit dem Klettern. Und das hat mir in der Situation auch wirklich geholfen.
Wie groß war die Versuchung, den Rucksack abzuwerfen?
Der war nicht besonders groß. Also in vielen anderen Situationen.
Aber 30 Kilo schwer.
Ja, in vielen anderen Situationen hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Aber alles, was man da zum Überleben brauchte im Sarek-Nationalpark, steckte in diesem Rucksack. Also da war ich auch schon drauf angewiesen. Und mit dem Wasserfall wäre der irgendwohin verschwunden. Keine Ahnung. Und den dann wieder zu suchen und da hinterher zu klettern, wäre wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen. Nee, ich habe nicht daran gedacht, den Rucksack wegzuschmeißen. Da war mein Essen drin. Das ist das Wichtigste überhaupt.
Nachdem du mehrere solcher Gefahren auch durchgemacht hast, bist du irgendwann an einen Punkt gekommen, an dem sich die Gefahr, also wir sind kurz vorm Panikvermeiden, irgendwie auch gut angefühlt hat? Geht das so weit?
In dem Moment, wo es kritisch wird,
ja,
fühlt sich das überhaupt nicht gut an.
Okay.
Und jedes Mal wieder schießt mir dann durch den Kopf, Andreas, was soll das, warum bringst du dich in solche Situationen? Schon wieder.
Mhm.
Und kurz danach denkst du dann auch, das mache ich nie wieder, ich höre jetzt auf damit. Man kann doch auch total toll wandern auf irgendwelchen Almenwegen in Südtirol.
Ja.
Und dann ist das Ganze vielleicht 3-4 Wochen her, dann denke ich schon wieder über die nächste Tour nach und habe diese kritische Situation zwar nicht vergessen, aber sie ist nicht mehr so präsent. Und natürlich will ich dann auch wieder irgendwann ein anderes Abenteuer erleben. Diese Angst hat mich bislang nicht eingeschränkt. Ganz im Gegenteil, mag ich das sogar, Angst zu empfinden, weil das ja im Alltag so gut wie gar nicht mehr vorkommt.
Ja.
Und ich jemand bin, der anderen Menschen Angst einjagen will.
Ich weiß, aber das heißt ja mal, Angst ist eigentlich nicht schlimm, Angst ist ja wichtig. Mhm. Angst ist ein Warnsignal, die Angst ist total wichtig. Der Moment der Angst ist allerdings nie wirklich schön.
Nein.
Also, aber trotzdem hast du ein bisschen Spaß auch an der eigenen Angst. Hättest du das auch, wenn du kein Schriftsteller wärst, der Thriller schreibt?
Ich denke schon, ja. Ich glaube, ich bin so gepolt. Man kann das kaum voneinander trennen bei mir, weil die beiden Leidenschaften, also das Schreiben und der Hang zu Outdoor-Abenteuern irgendwie zeitgleich entstanden sind und sich auch zusammen entwickelt haben und auch wahrscheinlich gegenseitig befruchtet und potenziert haben. Aber ich glaube schon, wenn ich nicht Schriftsteller geworden wäre, hätte ich diese Abenteuertouren trotzdem gemacht.
Was ist nach einer Grenzerfahrung anders als vorher?
Solange das noch nicht verblasst ist, und das tut es tatsächlich im Alltag irgendwann, wenn ein paar Wochen oder Monate vergangen sind, verblasst die Intensität dieser Erfahrung. Aber nach einer Grenzerfahrung anders ist der Blick aufs Leben. Ich sag mal, es ist ja schon fast Klischee, wenn man sagt, man wird dankbarer und demütiger durch so etwas. Aber tatsächlich fühlt man sich danach so.
Ja, und das hält auch durchaus immer ein bisschen an, oder musst du es dann durch neue Grenzerfahrungen extrem auffrischen?
Das hält schon doch eine Weile an. Wie schon gesagt, das verblasst irgendwann, verschwindet aber nicht völlig. Also wenn man mal so auf sich selber zurückgeworfen ist, ohne Hilfe anderer solche Situationen meistern muss, ich finde, da hat man schon eine andere Grundeinstellung dem Leben und eine andere Wertschätzung dem Leben gegenüber. Und das verblasst tatsächlich nicht wieder.
Was war deine letzte Auffrischung, in Anführungszeichen, dieser Demut?
Die letzte Auffrischung war, ich bin ja eigentlich noch frisch aus Nepal zurück.
Ah, ja,
und das war ein Lebenstraum von mir, mal im Himalaya zu tracken. Ich muss gar nicht auf die höchsten Berge, will auch nicht auf den Everest, aber ich wollte zumindest mal diese Giganten aus der Nähe sehen. Und das habe ich jetzt im Frühjahr gemacht, im April für einen Monat. Und da ist zwar nichts Kritisches passiert, aber diese Kultur steht ja in einem so starken Kontrast zu unserer eigenen. Und man ist so schnell da, dadurch, dass man in den Flieger steigen kann. Und dann hat man plötzlich diesen Bruch aus unserem hier behüteten Leben in dieses doch sehr arme, aber irgendwie auch reiche Leben dort hinten im Himalaya, wo es nichts mehr gibt oder kaum noch etwas gibt. Das hat mich nochmal eine ganz andere Dankbarkeit und Demut gelehrt, die auch noch immer nachhalt.
Wie erlebst du die Menschen da, wenn dir das also auch wirklich sofort aufgefallen ist, dass es ein kompletter Kulturbruch ist? Es geht auch ein bisschen ums Überleben für diese Menschen. Was sind die Bilder, denen du da begegnet bist?
Da muss man unterscheiden zwischen zum Beispiel Kathmandu, wo man zwangsläufig, wenn man hinfliegt, Tag am Ende und Tag am Anfang verbringt. Das ist natürlich sehr touristisch.
Mhm.
Und dann im Himalaya das Hinterland auf der Trekkingroute, wo dann die Menschen von Viehzucht und Ackerbau leben und sich wahrscheinlich mit allem wirklich selbst behelfen müssen und auch nicht jemanden anrufen können, der ihnen hilft. Ich kann das schwer beurteilen, wie glücklich die ihr Leben empfinden. Hatte aber das Gefühl, dass da doch schon eine große Zufriedenheit herrscht. Kein Stress natürlich, dass die auch zu den Touristen, die ja auch dort immer mehr werden, durchaus freundlich sind. Das ist natürlich auch eine touristisch geprägte Freundlichkeit. Man verdient ja Geld mit den Touristen da. Alles in allem habe ich das als durchaus positiv empfunden, den Kontakt auch mit der Bevölkerung. Und dadurch, dass ich auch einen Sherpa als Führer dabei hatte, ist man natürlich auch mit den Menschen dort ganz anders ins Gespräch gekommen.
Wie gut hast du den kennengelernt, den Sherpa?
Ach, der war richtig toll. Wir haben uns auf dieser langen Zeit so viel unterhalten. Und er hat dann auch erfahren, was ich beruflich mache, und fand das auch total interessant. Und dann habe ich erfahren, dass im Sommer ist er dann hier in den Alpen und arbeitet als Koch auf Hütten. Und sein Sohn mittlerweile ist dann auch in der Schweiz und arbeitet dort auf Almhütten. Man erfährt dann schon viel voneinander, wenn man so viele Stunden nebeneinander herläuft.
Auf den Everest wolltest du nicht, weil es da zu voll ist, ne?
Also ich wusste auch nicht genau, wie viel Höhe ich vertrage. Die Alpen hören ja bei 4,8 auf. Die Erfahrung habe ich gemacht, dass das kein Problem ist. Was ist mit 6.000 Metern? Das wusste ich nicht. Also probiere ich jetzt erstmal 6.000 Meter aus. Das habe ich jetzt gemacht. Im Himalaya war auch kein Problem. Und ich habe vorher mal gesagt, nee, höher muss ich nicht. Aber jetzt stelle ich mir schon die Frage, wenn das so gut funktioniert hat. Vielleicht doch mal 7. Das kannst du das nächste Mal ausprobieren. Aber ich würde tatsächlich auch nicht auf den Ever steigen wollen, solange die Zustände dort so sind, wie sie sind. Denn man akzeptiert, wenn
das
man
heißt,
so eine Tour
weil so voll ist da, weil nicht, so viel weil so Tourismus ist, da existiert.
Also nicht mal, das ist nicht mal der Hauptgrund, sondern man akzeptiert, dass man über Leichen hinwegsteigt auf dem Weg nach oben. Ja. Dass du deine Steigeisen vielleicht mal in einen toten, gefrorenen Körper steckst, weil du den nicht siehst. Und ehrlich gesagt, das möchte ich nicht.
Sagt der Thriller-Autor.
Ja, da bin ich zu weich.
Ja. Das Lustige ist, ich habe neulich mit dem Andy Holzer gesprochen. Kennst du Andy Holzer, den blinden Extrembergsteiger? Ja. Der wollte auch nie auf dem Everest. Mhm. Und irgendwann hat es ihn dann doch aber gepackt. Ach, okay. Und weil du gesagt hast, mich hat mal interessiert, wie es da oben aussieht, er hat sich dann oben von seinen Kumpels, die mit ihm aufgestiegen sind, schildern lassen. Und er sagte, oh ja, weißt du, da hinten ist ein Hügel, der ist etwas weniger hoch als unser Hügel, auf dem wir gerade stehen. Da ist ganz viel Nebel. Im Prinzip schaut es aus genauso wie bei uns da unten.
Ja.
Ich fand es so herrlich, ja, diese super Beschreibung. Aber sagt, man merkt nichts von dieser Erhabenheit. Also es hatte nichts Erhabenes an sich, dieser Moment, auf dem höchsten Punkt der Erde zu stehen.
Ja. Das empfinde ich bei jedem Berggipfel aber auch so, dass der Moment da oben, wenn man sich stundenlang hochgequält hat, nichts Erhabenes hat. Meistens ist das Wetter auch nicht danach, dass man sich erhaben fühlt. Es ist zu kalt, zu windig, was auch immer. Und man möchte eigentlich nur schnell wieder runter.
Ja.
Dieses tolle Gefühl, das einen dazu treibt, das wiederzumachen, das habe ich im Aufstieg. Und später dann im Tal wieder, aber nicht oben auf dem Gipfel.
Ja. Und das Runtersteigen ist ja dann das Unangenehme. Man ist nicht mehr so bei Kraft. Man hat viel Kraft gelassen.
Ja.
Und dann wird's richtig gefährlich. Denn der Abstieg ist das Gefährlichste.
Genau.
Da ist beim Abstieg bei dir schon mal was passiert?
Passieren die meisten Unfälle. Nein, tatsächlich beim Aufstieg.
Ach, beim Aufstieg?
Ja, genau.
Was ist passiert?
Das war so, ich war auch ein bisschen unerfahren und vielleicht auch naiv. Das war bei der ersten Alpenüberquerung. Die habe ich tatsächlich noch mit einem riesen Rucksack gemacht. Der wog damals auch 30 Kilo, weil ich Zelt und alles zum Outdoor-Kochen und sowas dabei hatte. Und das war viel zu viel Gewicht. Man kann ja auch da auf Hütten schlafen. Und beim Übergang von nach Italien später auf einer Hütte übernachtet und über Nacht hat es geschneit und der Berg, über den ich am nächsten Tag musste, war eingeschneit. Und da sagte der Hüttenwirt, da geht heute keiner rüber, ist alles vereist. Ja,
habe ich so einer gedacht. Geht
ja,
rüber.
Ja.
Einer geht noch.
Also habe ich es versucht und bin dann tatsächlich im Aufstieg abgestürzt und das war so eine Art Kamin im Fels, der nach oben weiter wurde und sich nach unten verjüngte und da bin ich dann reingestürzt und mein Riesenrucksack hat mich dann da so festgequetscht wie ein Keil in diesem Kamin und dann hing ich da so mit den Füßen über dem Abgrund und wenn der Rucksack nicht gewesen wäre, ein Glück hatte ich diesen Riesenrucksack dabei, dann wäre das schon kritisch ausgegangen.
Wie im Film.
Ja, genau.
Wie im Film. Und wie konntest du dich befreien?
Rausklettern war dann, war
ach,
dann
das
möglich.
Ging dann schon.
Das war möglich.
Okay. Nachdem du nicht so gefallen warst, du
dir. Ja, genau.
Okay, da warst du sicher.
Den Rucksack habe ich heute noch, an dem hänge ich.
Alleine nur, damit du den Spruch bringen kannst,
ja,
oder?
Genau.
Nur deswegen hast du den noch zu Hause.
Ja.
Damit du den dein Leben lang
doppeldeutig,
immer wieder bringen kannst. Aber er war ja auch doppeldeutig gemeint.
Ja, genau.
Siehst mal, was ich nicht alles merke.
Ja, super.
Wie clever ich bin. Andreas, letztendlich nach wirklich vielen Umwegen, und du hast ja alles Mögliche gemacht in deinem Leben schon. Du warst so viel. Also du warst ganz am Anfang Bäcker.
Ja.
Dann lachst du. Wann war Bäcker nicht mehr interessant für dich?
War es von Anfang an nicht.
Ah, warum? Oh, echt nicht?
Ja, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und da war das damals so, dass man den Ausbildungsberuf genommen hat, der da frei war auf dem Dorf und den die Eltern auch im Zweifelsfall für einen ausgesucht haben. Und so war das halt bei mir. Ja. Ich hatte damals schon entschieden mit 14, dass ich Schriftsteller werden will. Und hatte meinen Eltern das auch kundgetan. Und dann haben sie mir halt erstmal einen Ausbildungsberuf gesucht, was vielleicht auch klug war. Ich fand es nur damals nicht so toll und freiwillig hätte ich mir den auch nicht ausgesucht. Aber ja, eine andere Generation, da macht man auch noch was die Eltern sagen. Und ich habe den Beruf auch gelernt und durchgezogen, habe einen Gesellenbrief gemacht und habe dann aber danach mir sofort was anderes gesucht.
Stimmt, was kam danach? Ich weiß, du warst bei der Bundeswehr.
Genau, danach kam die Bundeswehr.
Danach kam direkt die Bundeswehr.
Genau, ja.
Da warst du dann Soldat oder Sportsoldat?
Nee, einfach normaler Soldat. Nee, ich war tatsächlich Soldat. Am Ende dann Stabsunteroffizier.
Stabsunteroffizier,
genau.
Stufz.
Genau.
Lange nicht mehr das Wort benutzt.
Ja, ich auch nicht.
30 Jahre. Ich sage ja, womit prahle ich ihn jetzt gerade? Stufz und Ufz.
Aber sitzt,
wirklich
ne?
30, 40 Jahre nicht mehr benutzt.
Aber sitzt tief.
Sitzt tief.
Genau.
Kam Bundeswehr, dann bist du im Fitnessstudio nochmal gelandet.
Das ich hatte mich auch bewusst für die Bundeswehr entschieden. Ich wusste ja, Bäcker will ich nicht bleiben und ich will irgendwann Schriftsteller sein. Aber bis dahin ist vielleicht noch, gehen vielleicht noch 3-4 Tage ins Land und ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Und Sport war schon immer so meine Leidenschaft auch. Hängt alles miteinander zusammen. Und dann hatte ich gehört, dass man, wenn man nur lange genug bei der Bundeswehr bleibt, dass man halt Schulabschlüsse nachholen und ein Studium finanziert bekommt.
Ja.
So, und das habe ich dann auch ausgenutzt. Ich habe dann während und nach meiner Bundeswehrzeit ein Sportstudium absolviert. Und bin danach dann tatsächlich als Trainer und Manager in die Fitnessbranche gegangen. Ja.
Aber alles eigentlich nur zur Überbrückung.
Ja.
Weil du wusstest, am Ende möchte ich wirklich nur schreiben.
Genau, das war immer im Hinterkopf. Ja.
Krass, du hast richtig lange durchgehalten.
Ja, das stimmt.
Du hast richtig lange durchgehalten.
Ich bin auch ein bisschen naiv. Ich habe immer gedacht, ich habe ja immer geschrieben auch. Und
auch schon Krimis.
Und auch also schon Krimis. Thriller. Erst sogar noch Gruselromane, so nach Stephen King, weil der mich natürlich auch geprägt hat in meiner Kindheit.
Ja.
Und dann habe ich die Romane dann auch eingeschickt. Die kamen natürlich immer irgendwie zurück mit Absageschreiben. Und aber das hat mich nur noch zusätzlich motiviert. Ich habe dann immer gedacht, okay, der nächste wird's dann. Der nächste wird ein Bestseller. Und so habe ich immer gedacht.
Weil du auch selbstbewusst warst?
Naiv.
Einfach naiv. Aber wie schön ist es, naiv zu sein,
auch,
oder?
Ja. Hm.
Um sich nicht unnötig Sorgen zu machen oder auch diese ganzen Windungen, die unser Gehirn manchmal macht, um das einfach auszulassen.
Ja.
Naivität ist dann manchmal wirklich auch ganz schön.
Ja.
Wie viele Romane liegen bei dir im Keller, die nie veröffentlicht worden sind?
Ich glaube, 8.
Das ist so viel.
Das ist viel Zeit.
Also ich weiß von einigen Kollegen von dir, ob von Melanie Rabe oder Marc Rabe, beide wohnen in Köln zufälligerweise. Ja. Und beide haben so an die 10 Jahre umsonst geschrieben.
Genau.
Ich glaube, bei Melanie waren es so 3 Romane, die nie veröffentlicht wurden. Und dann mit dem 4. hat es geklappt. Und bei dir mit dem 6., 7. nach wie vielen Jahren?
Ja, das waren das Schreiben im stillen Kämmerlein, ohne dass jemand Notiz davon genommen hat. Das waren schon 12 Jahre, eine lange Lehrzeit. Hm.
Wer hat denn diese Romane gelesen? Freunde wenigstens? Ach, gar keiner.
Nein,
die bleiben dann einfach da. Man kann sich das nicht vorstellen. Man denkt, ich habe da Jahre Schweiß reingelegt. Ich muss doch damit irgendetwas machen.
Ja.
ein Wunderpunkt.
Ja, genau. Ich hatte dann aber auch die Fähigkeit, von so einem abgelehnten Roman auch schnell dann auch Abstand zu gewinnen und nicht so in künstlerischer Eitelkeit gekränkt daran zu hängen und so, der muss irgendwann veröffentlicht werden. Ich wusste ja auch immer, das ist Unterhaltung, was ich hier schreibe und keine hohe Literatur. Und ich wusste auch immer, dass wenn ein renommierter Verlag mich ablehnt, dann bin ich wohl noch nicht gut genug und dann muss ich besser werden. Und das kann ich ja nur, wenn ich das tue, was ich da mache, wenn ich schreibe. Ich kann ja nicht durch Sitzen und Warten besser werden, sondern durch Schreiben. Also schreibe ich den nächsten Roman und irgendwann werde ich dann schon gut genug sein.
Was hast du gelernt aus einem abgelehnten Roman? Denn man muss ja erst mal wissen, was hätte ich besser machen können?
Dazu hätte irgendwie eine Form von Lektoratsarbeit stattfinden müssen und das war ja nie so. Okay. Die bekommst du ja zurück mit einem Absageschreiben und nie mit, auch keine Anmerkung zum Text. Also das Lernen fand dann wirklich durch selber viel Lesen statt und durch Schreiben dann halt.
Ja. Du hast wirklich jung schon geschrieben. Also mit 14 hast du richtig schon geschrieben. Das heißt, du warst einer, der früh lesen gelernt hat. Wurde bei euch mal vorgelesen zum Beispiel? Man möchte ja immer ganz bewusst seine Kinder zum Lesen bringen, indem man ihnen vorliest. Das klappt auch oft, aber es klappt nicht immer. Es ist keine Garantie.
Mhm.
Wie war das bei dir?
Ich komme aus einem Haushalt, in dem es nicht ein einziges Buch gab.
Kein einziges.
Eine Handwerkerfamilie. Meine Eltern, meine beiden Brüder, alles Handwerk. Ich dann ja am Ende auch. Und es gab nicht mal ein Kochbuch. Meine Mutter konnte auch so super kochen.
Mhm.
Da hätte auch niemand Zeit darauf verschwendet, ein Buch zu lesen, wenn man in der Zeit ein Haus bauen oder ein Auto reparieren könnte.
Mhm.
Und als ich das damals sagte, also ich hatte damals in 3 Mathematikheftchen meinen ersten Roman geschrieben und bin mit den Mathematikheften zu meinen Eltern ins Wohnzimmer, hab die hingelegt und hab gesagt, ich werde Schriftsteller. Und dann, wie schon vorhin geschildert, dann kam erst dieser Ausbildungsberuf und meine Mutter meinte dann irgendwann mal, aus einer Handwerkerfamilie kommt kein Schriftsteller. Das war nicht gut. Es war aber auch für viele Jahre meine Motivation, das Gegenteil zu beweisen. Ich habe die irgendwann abgelegt, weil das wird auch mal ungesund, wenn du immer aus Trotz heraus dich motivierst. Ja, aber nee, Vorlesen hat gar nicht stattgefunden. Mich hat eine Deutschlehrerin gerettet, tatsächlich, die schon in der Grundschule am Ende ihres Unterrichts immer für 10 Minuten aus einem Buch vorgelesen hat.
Wie schön.
Ja,
welches zum Beispiel?
Das war ganz präsent immer noch Die Kinder vom Teufelsmoor von Werner Schrader, ein ganz altes Kinderbuch. Natürlich ein Kinderbuch, ich war ja in der Grundschule.
Ja, klar, kenne ich nicht.
Kennen die wenigsten.
Aber wie toll, dass sie das genommen hat.
Das war mein Einstieg in die Welt der Geschichten. Das habe ich tatsächlich einer Deutschlehrerin zu verdanken, dass ich überhaupt zum Lesen gefunden habe und daraus dann ein Schriftsteller entstanden ist.
Ja, wie cool.
Ja.
Aber deswegen ist es auch gerade so schön, einfach nochmal wirklich ganz weit zurückzugehen.
Ja.
Weil diese Wurzeln dann ja doch wirklich interessant sind, gerade wenn man es vergleicht mit dem, was jetzt draus geworden ist. Aber es fing mit den Kindern vom Teufelsmoor an. Es war kein Thriller, nehme ich an. Es war eine harmlose Kindergeschichte.
Man kann sagen, eine Abenteuergeschichte. Also ich glaube, es waren 8 Kinder, die sich völlig losgelöst von den Eltern auf den Weg gemacht hatten, zu einem Onkel irgendwo nach Worpswede ins Teufelsmoor und auf dem Weg dorthin halt Abenteuer erlebt haben. Also es war schon auch ein Abenteuerbuch. Ist aber niemand ums Leben gekommen.
War es das erste Buch, das in euren Haushalt Einzug gehalten hat dann?
Ja, Auch eine ganz nette Geschichte. Wir sind damals viel umgezogen. Meine Eltern sind viel umgezogen, so eine Art Nomadenleben. Und ich konnte dann im Deutschunterricht dieses Buch nicht zu Ende hören, weil ich die Schule wechseln musste. Und dann bin ich aber im nächsten Ort in die Leihbibliothek und habe mir das da ausgeliehen, damit ich diese Geschichte zu Ende lesen kann. Und das Buch, das ich mir damals ausgeliehen habe, ich kann das heute mal auch hier, wenn es so öffentlich ist, durchaus zugeben, ich habe es nicht wieder zurückgebracht. Ich habe das immer noch.
Welche Bibliothek war das?
Sag ich nicht.
Nein, doch, bitte sag, wie der Ort heißt.
Aus diesem Ort kommen auch immer mal wieder Lesungsanfragen, aber ich kann die natürlich nicht annehmen. Wenn ich da hingehe und das da erzähle, diese Geschichte, wenn ich das nachentrichten muss, die Gebühr, das geht doch nicht.
Doch, aber das ist so schön. Bitte sag mir, wie der Ort ist und ich übernehme die Leihgebühr.
Okay, das war in Nienburg an der Weser.
Ach, in Nienburg?
Ja.
Ja gut, das ist ja eine Kommune, die jetzt wahrscheinlich nicht ganz so arm ist. Aber dass denen das nicht aufgefallen ist.
Ja, wir sind dann bald wieder umgezogen und dann verliert sich sowas. Ne?
Du musst deine Lesung machen, alleine deswegen. Du musst das. Oh, ist das sehr schön. Wenn du schreibst heute, wo schreibst du? Ich weiß, du wohnst am Rande von Bremen. Ihr wohnt in einem kleinen, in einem uralten Haus, glaube ich.
Wie alt? Fast 500 Jahre alt.
Das ist Wahnsinn. Kann man überhaupt in so einem Haus leben? Kann man das überhaupt renovieren? Kann man da eine Heizung installieren?
Kann man, ja. Das ist also tatsächlich ein fast 500 Jahre alter Niedersachsenhof, den wir 2015 mal so richtig umgekrempelt haben und alles neu gemacht haben.
Ja.
Also alles neu gemacht, aber die alten Geister sind noch drin.
Was heißt das? Wo hast du das gemerkt? Was haben sie gesagt?
Geräusche.
Wirklich? Also es ist das Holz natürlich, das 500 Jahre altes Holz arbeitet.
Meistens ist es tatsächlich der Marder, wenn ich ehrlich sein soll.
Der Marder.
Ja.
Ach, aber wie schön. Ja. Konnte dein Vater noch helfen?
Nein, der lebte zu dem Zeitpunkt
schon. Der lebte mehr. Schon nicht mehr.
Genau.
Sondern der war Maurer, ne?
Der war Maurer. Den hätte ich damals gut brauchen können.
Aber ja. Also, die Leute wissen ja auch bei dir im Dorf, du bist da auch relativ isoliert. Was erzählt man über dich, diesen Mann, der sich so heimtückische Morde auch einfallen lässt und Menschen damit Angst einjagt? Was erzählt man sich über diesen Mann, der da schreibt?
Das wüsste ich natürlich auch sehr gern. Ich würde da mal gern Mäuschen spielen, wenn die Nachbarschaft ohne mich zusammensitzt. Aber ich kann es mir so ungefähr denken, denn als wir dorthin gezogen sind, habe ich in der Nachbargemeinde eine Lesung gehalten und da waren dann alle, die um mich herum wohnten, waren dann bei der Lesung zu Gast, um mich dann kennenzulernen. Haben dann natürlich gleich meine abgründigsten Gedanken kennengelernt. Und wenn du dann mal dort auf diesen Wirtschaftswegen spazieren gehst und begegnest jemand aus der Nachbarschaft und die Frau sagt dann zu dir, das letzte Buch war aber wirklich furchtbar. Und du das dann so hinterfragst, dann meinte sie nicht, dass das furchtbar geschrieben war, sondern dass das Thema halt eben so furchtbar war. Und wie kann man denn den ganzen Tag über sowas nachdenken? Und dann der Vorwurf, letztes Wochenende lief bei Ihnen in der Scheune den ganzen Tag die Kreissäge. Und so mit einer Betonung, als ob, was soll ich denn da gemacht haben mit der Kreissäge? Ich habe Holz gesägt, habe ich dann auch gesagt. Ich habe Holz gesägt. Ja, ja, Holz gesägt.
Als Scherz oder auch ein bisschen ernst?
Ja, ich hatte das den Eindruck, dass es war eine ältere Dame, die das gesagt hat, dass die mich nicht so richtig einordnen konnte und vielleicht den Verdacht hegte, dass mein Beruf irgendwie auch meinen Charakter prägen müsste.
Klar, das ist natürlich eine Frage, die sich aufdrängt, wenn man jetzt seit so vielen Jahren wirklich täglich mit Mord und Totschlag zu tun hat und sich solche Dinge ausfallen lässt. Was macht das mit der Psyche? Also vielleicht merkst du es selber natürlich gar nicht. Wir wissen aber selbst, Schauspieler, die zum Beispiel depressive Menschen in einem Theaterstück spielen, Abende und Abende hintereinander oder über einen längeren Zeitraum drehen für einen Film. Diese Depression, die wirkt sich aus aufs Gehirn, weil das Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen echtem Gefühl und gespieltem Gefühl. Was ja mega interessant ist. So mancher Schauspieler kommt da auf in der Bredouille, muss zumindest wirklich aufpassen.
Ja.
Wie ist es bei dir? Was hast du schon gemerkt?
Das kann ich bestätigen.
Oh.
Zum einen habe ich ein paar Abenteuertouren mit einem Schauspieler gemacht und wir haben auch dieses Thema mal sehr intensiv besprochen. Und zum anderen geht es mir beim Schreiben manchmal auch so, gerade dann, wenn ich mich tief absenken muss in die Psyche des Täters. Das muss ich ja in jeder Geschichte. Mhm. Für mich ist es immer sehr wichtig, dass man die Intention des Täters auch nachvollziehen kann. Man muss sie nicht verstehen und gutheißen, aber zumindest nachvollziehen können, wie es dazu gekommen ist. Und das sind dann manchmal 2-3 Stunden, aus denen ich dann plötzlich aufschrecke und mir denke, oh, das war jetzt aber tief. Jetzt musst du aber mal was anderes machen. Und da kommt dann zum Tragen, finde ich zumindest, dass ein gesunder Geist auch nur in einem gesunden Körper existieren kann. Und ich mache dann immer was Körperliches danach. Und da auch die Verbindung wieder zu diesen Outdoor-Geschichten. Ich kann natürlich dann nicht jedes Mal in die Alpen fahren oder nach Nepal, aber eine Stunde mit den Hunden laufen gehen, oder Holzhacken gehen oder einen langen Spaziergang machen. Also irgendwas tun, was den Körper fordert, hilft mir da immer wieder ganz gut raus. Ich hatte, glaube ich, schon vorhin gesagt, ich kann mich dabei sehr gut erden. Es bringt mich zurück auf den Boden der Tatsachen und zeigt mir dann immer, dass das Leben auch noch andere Aspekte hat als Mord und Totschlag. Und tatsächlich schlafe ich nach wie vor immer noch jede Nacht 8 Stunden wie ein Baby.
Herr Kass, in dem Alter noch 8 Stunden durchschlafen, ich finde das ja wirklich erstaunlich. Das hätte ich auch gerne. Also ich schlafe nach 2 Minuten ein oder nach 20 Sekunden, aber 8 Stunden am Stück kann ich nicht mehr.
Ja, ich finde das super. Es ist lebensnotwendig.
Das glaube ich, dass das super ist. Ja. Und Kreissäge zählt aber nicht als körperliche Betätigung, oder? Weil du hast Holzhacken jetzt erwähnt. Was ist mit Kreissäge?
Nein, das ist ja nicht anstrengend. Aber mit dem Beil ein paar Kubikmeter Holzhacken, das ist schon anstrengend. Ja. Und wenn man so an so einem alten Haus wohnt, hat man natürlich auch einen Kamin und muss auch für Brennholz sorgen.
Richtig. Der neue Thriller, den du geschrieben hast jetzt, der heißt »Hast du Zeit?« Auf den ganzen letzten Büchern von dir, da stand immer nur dein Nachname. Winkelmann, also eine Marke. Winkelmann. Jetzt steht aber Andreas Winkelmann. Was ist passiert?
Marketingstrategie.
Aber was ist die Strategie? Die Strategie war ja Winkelmann.
Ja, eigentlich. Genau. Und die war über Jahre hinweg auch sehr erfolgreich.
Weil es mysteriöser klingt? Oder warum? Was ist bei Winkelmann anders?
Was klingt denn, oder sagen, die Frage gebe ich mal gerne an dich zurück, weil du ja eigentlich Rezipient bist. Was klingt denn anders für dich oder besser für dich?
Ja, Winkelmann klingt nach einem Künstlername. Es klingt mehr nach Kunst.
Ach so, okay.
Winkelmann.
Ja. Ach so, okay. Ich habe natürlich meinen eigenen Namen immer eher so mit einem bodenständigen, niedersächsischen Handwerkernamen verbunden.
Weil du auch an den Winkel denkst, den man benutzt, um zu bauen,
ja,
mit Holz und so.
Ja, ja, daher Winkelmann. Kommt der Name ja. Es gibt verschiedene Erklärungsversuche für den Namen Winkelmann, aber einer ist tatsächlich davon. Anderer, der mir sehr nahe liegt, ist, dass ein Winkelmann derjenige, der ist, der draußen da hinten im Winkel wohnt, nicht bei den anderen. Das wäre auch noch eine Erklärung. Und das trifft ja auf mich sowas von zu.
Das ist mega.
Ja.
Also, oder es kommt natürlich von der Liebe zur Mathematik, weil du einfach Winkel so findest. Was bei dir jetzt nicht so der Fall war, denn du überhaupt hast ja einfach nicht. Die Mathehefte einfach nur mit Geschichten vollgekritzelt.
Genau.
Gab es eigentlich Ärger mit deinen Eltern, als du das vollgeschriebene Matheheft gezeigt hast?
Es gab immer mal wieder Ärger, sowohl in der Schule als auch mit den Eltern. Denn angefangen zu lesen habe ich damals aus Geldmangel mit so Groschenromanen. Die haben damals 1,10 Mark, 1,20 Mark gekostet. Horrorromane, Gruselgeschichten und so weiter.
Und so Lasseter.
Ja, Western waren auch dabei, aber es war hauptsächlich so John Sinclair, Professor Zamora, Geister und Gruselgeschichten. Und da meinten natürlich alle, gerade auch in der Schule, das ist keine Lektüre für einen Heranwachsenden. Und immer wenn man mich erwischte, damit gab es ein bisschen Ärger. Und ich bin viele dieser Hefte in der Schule losgeworden, habe die nie wiederbekommen.
Oh.
Ja.
Kannst du dir heute noch zurückkommen?
Ja. Das hat mich nicht aufgehalten.
Okay. Du bist aber wirklich auch auf dem Land aufgewachsen. Da war nicht viel los.
Da war nicht viel los. Es gab wirklich kleine Gemeinden.
Denn wieso bist du zum Schreiben gekommen? Mit 14, 15 ist immer noch relativ jung für jemanden, der schon zu dem Zeitpunkt weiß, ich möchte Schriftsteller mal werden. Wo kam das wohl bei dir her?
Da gehören auch viele Faktoren dazu und die müssen zum richtigen Zeitpunkt zusammenfinden. Ich denke mal, dieses etwas isolierte Leben auf dem Lande, dann die Faszination für Geschichten geweckt im Deutschunterricht.
Durch die Lehre natürlich,
genau.
Klar.
Und eine gewisse Introvertiertheit. Ich bin eigentlich ein introvertierter Mensch. Man sagt mir heute oft so, wenn ich auf meine Veranstaltungen mache, dass man mir das nicht anmerkt. Ja, das habe ich mir antrainiert. Aber eigentlich bin ich schon ein introvertierter Mensch. Sonst könnte ich vielleicht auch kein Schriftsteller sein. Man verbringt ja sehr viel Zeit mit sich selbst. Und wenn ich meine Abenteuertouren mache, verbringe ich auch viel Zeit mit mir selbst. Und das sind diese drei Faktoren, die fanden sich dann zusammen. Ich habe halt eben viel Zeit gern mit mir allein verbracht, schon als Kind und als Jugendlicher. Und die musste ich irgendwie ausfüllen, die Zeit. Ein Handy gab es damals nicht. Fernsehen geguckt wurde abends ab 8, also habe ich gelesen. Und übers Lesen kam die Faszination, selbst mal so eine Geschichte erschaffen zu wollen.
Ja. Dieser neue Roman »Hast du Zeit?« Da geht es um einen Mörder, der eine Todesliste führt. Da stehen all die Menschen drauf, die ihm Zeit gestohlen haben. Oder die ihm zuletzt dann Zeit gestohlen haben. Wo kam diese Idee her?
Die ist Ende 2022 entstanden.
Ah.
Ich schrieb gerade an einem neuen Buch und vorher hatte sich eine Journalistin von der Zeit bei mir gemeldet, die einen längeren Artikel darüber schreiben wollte, wie ein Buch entsteht.
Ja.
Dann habe ich die in Hamburg getroffen, wir haben uns kurz darüber unterhalten. Ich habe sie gefragt, wie viel Zeit das dann wohl in Anspruch nimmt, weil ich bin schon auch ausgelastet. Und dann sagte sie, ja, ich komme dann 2-3 Mal bei dir zu Hause vorbei und dann reden wir ein bisschen drüber und mehr brauche ich eigentlich nicht. Am Ende kam sie dann 5-6 Mal oder 7 Mal bei mir zu Hause bei und hat mir wirklich Löcher in den Bauch gefragt, über das Schreiben, was ich toll fand damals, weil diese Fragen hatte ich mir selbst noch nicht gestellt. Ich habe natürlich in dieser Zusammenarbeit auch noch viel, viel über mich selbst gelernt, aber es hat mich eine Menge Zeit gekostet. Und ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn du einmal in Zeitnot bist, dann kommt noch unheimlich viel anderes dazu. Wenn du dir ein neues Auto kaufen willst, dann siehst du draußen im Straßenverkehr nur noch dieses Auto fahren. Aha. Und wenn du einmal Zeitnot hast, dann kommen so Sachen dazu, dass die Kassen im Supermarkt dir direkt vor der Nase schließen, obwohl du schon 10 Minuten da angestanden bist. Ja? Oder dass der Schornsteinfeger sagt, er kommt zwischen 10 und 12 und du wartest auf ihn, er kommt um 14 Uhr. Und das registrierst du alles viel intensiver, weil du Zeitnot hast. Und das summierte sich irgendwie. Und dann war es plötzlich die Idee da, dass ich gedacht habe, jetzt, das war, glaube ich, sogar im Supermarkt, als man mir dieses Schild vor die Nase stellte aufs Laufband, wo dann drauf stand, Kasse geschlossen, und ich musste an die andere, und ich stand da aber schon 5 Minuten und habe gesagt, ich könnte jetzt töten, habe ich so bei mir gedacht.
Ja.
Und so kommen dann solche Ideen aus dem Alltag dann zustande.
Ja, ja, was ja ohnehin typisch für dich ist, dass du viele Dinge aus dem echten Leben natürlich als Inspiration nimmst. Ihr habt eine wunderschöne Aktion auf der Webseite, habt ihr, wo LeserInnen dort schreiben können, wann sie jemandem, es geht hier um Geständnisse, wann sie jemandem zuletzt Zeit gestohlen haben, wobei man nie weiß, ob das aus der Marketingabteilung alles natürlich erfunden wurde oder ob die echt sind. Weißt du, ob die echt sind?
Die sind echt.
Musst du jetzt sagen, sonst kriegst du Ärger mit der Marketingabteilung.
Ja, aber ich hab das auch mal für einen Moment angezweifelt, weil da auch so kuriose Sachen drin stehen. Aber wenn du dann, ich habe die auch auf meinem Insta-Kanal veröffentlicht, diese Zeitdiebstähle. Und wenn du dann Zuschriften bekommst, die ist von mir oder die ist von mir und so weiter, dann merkst du schon, ja, da sind ja doch die echten Menschen dahinter. Super.
Ja, also 60 gestohlene Minuten. Ich habe die Uhr meines Bruders manipuliert und sie um eine Stunde zurückgestellt, damit er zu spät kommt.
Ist das nicht fies?
Nee, das war Carina. Oder 20 gestohlene Minuten. Ah, das ist natürlich ganz schön. Ich habe Andreas Winkelmann dazu gebracht, alle Bücher, die ich von ihm besitze, zu signieren. Das war Nadja.
Das war überhaupt gar kein Zeitdiebstahl. Ich habe ihr das auch schon persönlich gesagt über ein Insta-Video, dass ich das super gern gemacht habe und dass das für mich keine gestohlene Zeit war.
Und hast du dich im Nachhinein erinnert an die Nadja, wie sie mit ihren ganzen Büchern bei dir stand?
Ja, habe ich. Also, okay. Das kommt schon selten. Also ich signiere ja dauernd Bücher bei Lesungen, aber dass mal jemand einen Stapel von 20 Büchern dahin legt, kommt selten vor und dauert dann noch eine Weile.
Okay, aber das war Nadja. Dann 30 gestohlene Minuten. Das finde ich eigentlich sehr schön. Ich habe einem nervigen Kunden gesagt, dass ich im nicht vorhandenen Lager noch etwas für ihn suche und habe dann mit dem Handy gechillt.
Kannst du dir das genauso gut vorstellen wie ich, dass das Realität ist, dass was vorkommt?
Definitiv.
Ja, glaube ich auch.
Gerade wenn ein Kunde nervig ist, kann man einfach mal, wenn man am längeren Hebel sitzt, dann sucht man einfach mal im Lager.
Und du bist ja trotzdem freundlich geblieben. Ne?
Ja. Und ich sag mal, wenn er gesagt hat, es waren 30 Minuten, dann müssen wir ein paar Minuten wahrscheinlich abziehen. Ja. Und es waren wahrscheinlich 17 im echten Leben. Ja. Aber an denen habe ich genauso viel Freude.
Ja.
12 gestohlene Minuten. Ich habe die Gäste auf meiner Geburtstagsparty warten lassen, weil ich vorher noch einen Termin beim Tätowierer hatte. Das sind natürlich nur 12 Minuten. Ja. Die musst du natürlich multiplizieren mit der Zahl der Gäste.
Genau, richtig.
Das sind richtig viele Minuten.
Das kannst du nie wieder gut machen.
Also die steht ganz oben auf der Liste.
Ja, das Karma ist dann so hinüber. Ja.
Das war Sandra. Okay. Mich würde mal interessieren, was das für ein Tattoo war. Weißt du es?
Weiß ich nicht. Nein, ich kenne diese Sandra nicht. Vielleicht lerne ich sie ja noch kennen.
Denn ihr seid Tattoo-Buddies. Du hast auch Tattoos. Aus der Bundeswehrzeit? Oder?
Nein, überhaupt nicht. Die haben beide was mit Schreiben zu tun.
Was steht denn da drauf?
Das ist ein Schreibfehler.
Freedom Writer?
Da steht Freedom
Writer. Freedom Writer mit einer Feder auf dem rechten
Oberarm. Weil ich auch immer für meine persönliche Freiheit geschrieben habe. Und auf der anderen Seite steht Wahrheit, Würde und Freiheit.
Auf Lateinisch.
Auf Lateinisch, genau. Und ich finde, wenn sich jeder so ein bisschen an diese drei Worte halten würde, hätten wir wahrscheinlich eine ganz andere Gesellschaft.
Wiederhol sie nochmal.
Freiheit, Wahrheit, Würde.
Okay, 45 gestohlene Minuten haben wir auch noch. Ich habe den Doktor in die Mittagspause geschickt und völlig vergessen, dass noch ein Patient im Wartezimmer saß. Das ist wirklich sehr unangenehm. Und 125 gestohlene Minuten. Mein Lehrer hat extra für einen Test mit mir gelernt, aber ich habe trotzdem eine 5 geschrieben. Das war Stella. Aber schön, dass sie da so ehrlich war.
Ja, finde ich auch.
Aber ehrlicher. Die Geschichte beginnt ja in einem Bestattungsinstitut. Wie oft warst du schon in einem Bestattungsinstitut?
3-4 Mal. Allerdings bin ich mit jemandem befreundet, der eins führt.
Okay. Das allererste Mal, wie war das? Also ihr seid dann auch wahrscheinlich in die Kühlkammer. Das ist wahrscheinlich das Gewöhnungsbedürftigste, oder?
Ja.
Die Kühlkammer. Mhm. Ich fand ja ganz interessant, du hast es geschrieben in dem Roman, dass in der Kühlkammer ein Griff immer sein muss. So, und du weißt warum.
Also oft an der Innenseite der Tür, also in der Kühlkammer, ist noch so eine Notfallentriegelung.
Ja.
Damit man auch die Kühlkammer von innen öffnen kann. Jetzt könnte man natürlich denken, ja, das macht man wahrscheinlich für die Toten, die man irrtümlich da reingesteckt hat und die dann irgendwann doch wieder aufwachen und da irgendwie raus müssen. Ja, ist auch dafür gedacht, aber es kommt ja eigentlich nie vor. Eigentlich ist das für die Bestatter selbst gedacht. Okay. Und das hat man mir auch bestätigt, dass das vorkommt, dass die Tür zufällt, hat es wohl schon gegeben. Und das ist natürlich unangenehm, wenn du in der Kühlkammer mit Toten deine Nacht irgendwie verbringen musst, bis die Kollegen kommen oder so.
Ja, und kein Handyempfang hast du möglicherweise. Genau. Ja. Sie, guck mal, nachdem ich es in deinem Roman gelesen hatte, habe ich aber kurz gedacht, das sei wirklich auch für den Fall, dass die Toten aufstehen. Also, dass einer versehentlich
das klingt auch besser, oder?
Es also, klingt so als viel Story besser,
ist das eine viel bessere Geschichte.
Es klingt auch, viel, viel besser. Ja, ist aber noch nie vorgekommen. Nein,
ich wüsste nicht, und dann der Bestatter, mit dem ich jetzt zusammengearbeitet habe und den ich befragt habe hier für das Buch, dem ist das auch noch nicht passiert.
Und das ist ein Bestatter in Berlin, der befreundet.
Der kommt eigentlich aus Fürth.
Der kommt aus Fürth, genau. Ja. Aber ihr habt jetzt morgen Abend gemeinsam eine Veranstaltung und da wird er mit dabei sein.
Richtig, die haben wir jetzt hier in Berlin.
Ja. Was machst du mit dem Bestatter vor Ort bei der Präsentation des neuen Romans?
Was macht dieser Bestatter mit mir auf der Veranstaltung? Geplant ist nämlich, dass er mich vorher, und das hat er schon mal gemacht, in einen Sarg steckt, den Deckel zumacht und mich dann auf die Bühne schiebt, damit ich dann da aus dem Sarg raussteige, was ja auch nie vorkommt. Das allein ist ja schon mal eine recht merkwürdige Situation. Empfand ich auch beim ersten Mal merkwürdig, in einem Sarg zu liegen bei geschlossenem Deckel. Aber es ist sehr bequem. Also man kann da schon länger liegen.
Gut, je nachdem, welche Ausführungen man sich leisten kann.
Genau.
Ich finde es heute noch absurd, dass man so einen gepolsterten Sarg aus dem teuersten Holz nimmt und dann wird das alles verbrannt. Ja. Ich finde es heute eigentlich auch noch absurd.
Ja, stimmt. Mhm.
Die Leute sparen aber auch und ich glaube, die Bestatter leiden im Moment sehr darunter, weil sich mit den Särgen nicht mehr so viel verdienen lässt.
Genau, richtig. Ich hatte das in meinem Buch geschildert, weil ich das vom Bestatter so gehört habe, dass gestorben wird natürlich immer, aber auch immer günstiger. Das stimmt tatsächlich, richtig. Ja, und dann wird der Bestatter, der Luis, mit mir zusammen diesen Abend gestalten. Ja. Wir gehen gemeinsam durch die Show und das wird bestimmt richtig gut.
Viele Bestatter sind aber auch richtig gute Charaktere.
Ja, das stimmt. Ja.
Oder? Wie ist deiner? Was zeichnet den Luis aus?
Der Luis, erstmal zeichnet ihn aus, dass er verdammt jung ist. Der ist 18 Jahre alt und ist der bekannteste Bestatter Deutschlands, weil er das Thema so aus der Nische geholt hat, das so ein bisschen enttabuisiert hat, weil er so offen, humorvoll und trotzdem empathisch mit dem Thema umgeht.
Also es gibt auch Sarah in Berlin, die heißt Sarah mit den Sarggeschichten, hat sie immer getwittert. Die ist auch sehr cool und sehr gut.
Ja.
Aber okay, das ist er hier, der Luis.
Der ist,
aber mit 18 schon in einer solchen Verantwortung?
Ja, so ein Familienbetrieb. Er hat dann natürlich, als er mit der Schule fertig war, angefangen zu lernen. Und,
geht das so schnell?
3 Jahre Ausbildung.
Okay.
Ja.
Ah ja.
Ja, finde ich super.
Aber ist auch eine gute Type.
Er ist eine super Type, ja.
Du nimmst dir ja auch immer Themen, die relativ viel mit der Jetztzeit zu tun haben. Also du gehst immer mit der Zeit. Du bist immer mit modernen Themen dabei. Also Buchblogger war das Thema dann auch in Nicht ein Wort zu viel zum Beispiel. Auch ein kurioses Ding. Da bekommt diese Buchbloggerin, weil ja ein Kollege gefangen gehalten wird, bekommt ja diese Nachricht, dass sie bitte eine Geschichte schreiben muss. Also es wird nicht bitte, es wird, der Ton ist da etwas anders. Sie muss eine spannende Geschichte erzählen und diese Geschichte darf genau 5 Wörter haben. Ansonsten muss ihr Freund sterben. Du erwähnst es auch in diesem Buch. Die Idee kam dir, weil Hemingway so etwas mal gemacht haben soll. Eine einzelne Geschichte nur mit 5 Worten. Aber es war, glaube ich, gar nicht Hemingway, oder? Im echten Leben. Das ist ein Mythos.
Das ist ein Mythos, Man erzählt sich das über Hemingway, ob das stimmt, ist aber nicht verifiziert. Spielt aber auch für mich letztendlich keine Rolle.
Nein, überhaupt nicht. Das heißt, die Geschichte von Hemingway, die übertragen wurde, die lautet, das war ja mit den Babyschuhen das.
Genau, das ist eine 6-Wort-Geschichte. Er hat also behauptet, er könnte eine Geschichte in nur 6 Wörtern erzählen. Und das war dann tatsächlich folgende Geschichte. For sale, baby shoes never worn.
Das war die Geschichte.
Und natürlich steckt da eine Geschichte drin.
Ja.
Für jeden eine andere. Das kann man ja, das eigene Fantasie muss das ausformulieren, aber es steckt eine Geschichte darin. Als ich das gelesen habe in einem Buch, war ich total begeistert, gedacht, da ist die Idee. Da ist die Idee für meinen nächsten Roman. Und so spontan bin ich dann auch.
Ja, das ist. Welche Ideen taugen generell? Also Ideen hat man ja viele. Mhm. Daraus kann ich eine Geschichte machen. Damit müsste man mal etwas machen in einem Thriller. Mhm. Was muss eine solche Idee erfüllen an Bedingungen, damit sie auch was taugt?
Bei mir ist es so, es gab auch schon mal Phasen, da haben mich Verlage gebeten, eine Geschichte zu entwickeln, eine Idee zu entwickeln und ein Exposé zu schreiben. Das funktioniert bei mir aber nicht. Ich schreibe keine Exposés und ich schreibe keine Plots. Ich brauche eine Idee, die sich für mich tragfähig anfühlt. Und dann setze ich mich hin und fange an zu schreiben. Und das sind meistens sehr spontane Ideen, die ich am Straßenrand beobachte. Etwas, das ich sehe, lese, höre. Man muss mit offenen Augen und Ohren durch die Gegend gehen. Dann gibt es überall Ansätze zu guten Geschichten. Aber das muss spontan sein und das muss mich in der ersten Sekunde richtig catchen, dass ich dranbleibe. Weil meistens ist es so, wenn ich diese Idee habe, wenn mir die einschießt, bin ich in dem Moment aber mit einem anderen Buch Buch beschäftigt. Mhm. Wenn das Buch fertig ist, dann muss diese Idee sich aber immer noch so anfühlen, als ob sie mich fasziniert, andere faszinieren kann und tragfähig ist für 400 Seiten. Und wenn ich da das Gefühl habe, wenn mein Gefühl da gut ist, dann setze ich mich auch damit hin.
Oft ist das ja eine Erklärung von Autoren, die faul sind einfach. Die sagen, ich will nicht vorher was entworfen und gucken, wo kommen die Plots dann am Ende zusammen. Ja. Ich schreibe immer einfach so drauf los und gucke, was passiert. Ist ja oft von auch faulen AutorInnen durchaus so eine Erklärung. Aber bei dir funktioniert es ja mit großem Erfolg. Das heißt, du hast diese Idee, ganz am Anfang wird diese Idee sozusagen, kommt zum Tragen, die Geschichte entfaltet sich. Du hast aber in dieser Sekunde des Schreibens noch keine Ahnung, wer ist der Entführer? Warum wurde der Typ gefesselt und entführt? Warum muss er sterben? Das weißt du in dem Augenblick noch nicht.
Ganz genau, das weiß ich in dem Augenblick noch nicht. Ich weiß, die erste Szene, die habe ich mir natürlich vorher gedanklich zurechtgelegt. Ich weiß aber nicht viel über den Täter und seine Intention. Und ich weiß nicht, wer die Hauptperson ist, wer auf halber Strecke stirbt und wie das Ende ausgeht. Das weiß ich alles nicht. Das entwickelt sich tatsächlich erst, während ich das tue, während ich schreibe. Und ich erzähle die Geschichte eben erst einmal mir selbst. Das ist natürlich auch für mich wahnsinnig spannend, weil viele Überraschungen noch da drin stecken. Okay. Weil es Wendungen gibt. Die Leser lieben ja überraschende Wendungen. Und welche Wendung könnte überraschender sein als die, die der Autor selber nicht kannte, als die passierte dann?
Das motiviert natürlich viele jetzt auch selber zu schreiben. Das ist so der Ansatz, ach so, dann mache ich das da auch einfach mal. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Man braucht schon gewisse Techniken, um auch Leute auf eine falsche Fährte zu führen. Wie schwer ist es, den Leser, die Leserin auf eine falsche Fährte zu führen? Klingt einfach. Wie schwer ist es in Wirklichkeit?
Das ist schon sehr schwer, weil gerade in dem Genre, die Leserinnen und Leser sind da natürlich auch sehr bewandert und erfahren. Wenn du viele solcher Geschichten gelesen hast, dann bist du immer auf der Hut, schon auf den ersten, du weißt, auf den ersten Seiten wird er vielleicht schon mal erwähnt, der Täter, dann passt du besonders auf. Und natürlich, die allermeisten erwähnen den so nebenbei und dann passt du bei den Nebenbei-Personen, mache ich auch beim Lesen, passt du besonders auf. Also man muss sich da schon richtig was einfallen lassen. Und tatsächlich ist es auch immer eine diebische Freude für mich und wahrscheinlich für meine Kolleginnen und Kollegen auch, wenn du dann Zuschriften bekommst, auf den wäre ich ja nie gekommen, dabei hätte man es auf Seite 3 schon wissen können. Ja. Dann denkst du, ja, alles richtig gemacht. Aber es ist schon schwierig. Am Ende ist Schreiben Handwerk. Und wenn ja, dieses mit den Ideen, das ist vielleicht der kleine Teil Talent, den ich habe, dass ich das so spontan entwickeln kann. Mhm. Der Rest ist aber Disziplin und Arbeit. Jeden Tag stundenlang da sitzen und eine Geschichte entwickeln ist Disziplin und Arbeit.
Hast du diese Disziplin auch aus dem Elternhaus mitbekommen?
Ja. Ganz eindeutig.
Ach so, richtig.
Ganz eindeutig.
Okay.
In meinem Elternhaus stand Arbeit an erster Stelle. Uhrzeiten wurden eingehalten zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Und jeder hatte seinen Soll zu erfüllen. Und da Disziplin war da vorherrschend. Und das ist in meinem Blut. Und deswegen habe ich auch keinen inneren Schweinehund, den ich überwinden müsste. Weder wenn ich Sport treibe, noch wenn ich schreibe.
Wie hast du das empfunden damals? Als zu streng?
Im Nachhinein ja, damals nicht. Damals war es für mich normal. Alle wurden gleich behandelt, wir sind drei Brüder gewesen. Es gab eigentlich keine Ungerechtigkeiten. Im Nachhinein finde ich es jetzt dann doch zu streng. Ja, man hätte gerade Menschen, wo man eine gewisse Kreativität vielleicht erkennt, ein bisschen mehr Freiraum gewähren können. Ja.
Haben deine Brüder auch gelesen? Hast du die auch infizieren können?
Nein.
Nein. Hast du nicht?
Nein, leider nicht.
Okay. Worauf hast du eigentlich geschrieben? Also, du hast ja vorhin erwähnt, dass du ins Matheheft schreiben musstest. Es gab sonst kein Papier, auf das du hättest schreiben wollen oder ein Notizbuch oder so?
Ich glaube schon, ich hatte wirklich nur diese Mathehefte. Ich habe für Mathe nicht viel über gehabt, deswegen habe ich diese Hefte dann an einen anderen Zweck überführt. Ich weiß gar nicht, ob ich keinen Notizblock hatte oder warum ich das gemacht habe. Ich habe tatsächlich diese Mathehefte heute noch, ich habe die aufbewahrt. Meine allererste Geschichte in Mathehefte, mehr oder weniger mit einer Sauklaue reingeschmiert, ja.
Auch während des Unterrichts eigentlich? Deswegen Matheheft, als nicht auffiel?
Ja, auch während des Unterrichts, ja.
Logisch. Hm. Wo spielte diese Geschichte, die erste?
Im Schwarzwald.
Die spielt im Schwarzwald?
Natürlich, weil klar, wir waren im Urlaub da.
Ach, guck
mal. Ich hatte doch vorhin erzählt, wir waren mit meinen Eltern
ja,
im Schwarzwald im Urlaub.
Ich weiß.
Und natürlich spielte dann die Geschichte im Schwarzwald. Das war das außerhalb meines Dorfes, dieser kleinen Oase, wo ich da aufgewachsen bin, war das meine erste Auslandserfahrung sozusagen.
Denn ansonsten sind die Geschichten in der Regel ja auch wirklich da angesiedelt, wo du dich auskennst. In Norddeutschland. Mhm. Auch dieser Buchblogger, der da in dieser Szene ganz am Anfang auch an einen Stuhl gefesselt ist mit so Plastikfolie. Du willst ja mal alles selber spüren. Hast du dich einwickeln lassen, einmal selbst in diese Plastikfolie, um das besser schreiben zu können?
Ja, habe ich. Und zwar mit einem Freund zusammen habe ich für dieses Buch Mit dem mache ich das schon seit Jahren, so ein bisschen Insta für die sozialen Netzwerke Content erstellen. Und da gehört es dazu, dass wir einen Film oder Bildchen davon machen, wie jemand eingetütet oder einfoliert auf dem Stuhl sitzt. Da hat er das mit mir gemacht und ich mit ihm. Und daher weiß ich auch, dass das richtig gut funktioniert. Also man kann tatsächlich toll mit Frischhaltefolie fesseln.
Man kennt das ja auch von irgendwelchen Spielchen. Ja. Also ich meine so aus Filmen oder sowas, dass sich manche Menschen in Folien oder sowas einwickeln.
Tatsächlich gehörte das mal eine Weile zu meinem Leben. Ich habe mal 3 Jahre in einer Honigfabrik gearbeitet und da musste ich so Honiggläser, die in Kartons verpackt waren, auf Paletten fixieren, damit die beim Transport nicht runterfallen. Und das wurde mit so einer Stretchfolie gemacht. Die ist ähnlich wie eine Frischhaltefolie. Ja. Und wie das so ist, wenn Männer Langeweile haben, da war man nicht genug zu tun. Da haben wir das so unter Kollegen mal gemacht, dass wir mal einen Kollegen eingestretcht haben mit dieser Folie. Ja. Daher wusste ich, dass das super funktioniert. Das war dann wohl irgendwo auch in meinem Hinterkopf noch präsent und ist dann halt in dieser Geschichte wieder aufgetaucht.
Hat ein Roman schon mal in der Bundeswehr gespielt?
Hat er noch nicht, nein.
Ich muss gerade denken an so Streiche. Man macht ja mit den frischen Kameraden, die da kommen, macht man immer auch so Streiche. Daran musste ich jetzt gerade denken, dass man, ihr habt da jemanden in der Pause aus Spaß einfach eingewickelt. In der Bundeswehr werden wirklich Menschen, weiß nicht, in Schränke eingesperrt und aus dem Fenster geworfen. Also ja, ganz absurde Sache manchmal.
Ja, ich musste natürlich damals auch eine Unteroffiziersprüfung machen, also so im Unteroffizierskorps. Und das ist manchmal schon auch unter der Gürtellinie und hat wenig mit Würde zu tun, was man da machen muss.
Was musstest du machen?
Eklige Sachen mit verbundenen Augen essen, wo du dich danach dann vielleicht auch übergeben musst, das ist ja würdelos. In dem Moment fasst man das als Spaß auf, alle anderen machen es irgendwie auch oder haben es gemacht, aber genauer oder im besseren Licht betrachtet ist es irgendwie auch würdelos.
Momente der Angst, in dem Augenblick fühlen sie sich nicht gut an, aber du weißt den Effekt von überstandener Angst zu schätzen. Du benutzt es dann vielleicht auch für deine Romane. Was war so die Situation, wo du wirklich mal gedacht hast, oh mein Gott, das könnte jetzt wirklich in einem meiner Thriller gerade sein?
Ich würde die Frage gern andersrum beantworten. Weil das eigentlich nahezu unglaublich ist, dass du als Schriftsteller eine ganz bestimmte Szene schreibst, und zwar in dem Buch Die Zucht. Ja. Und das Buch habe ich dann beendet und bin auf eine Alpenüberquerung gegangen. Alleine. Einen schweren Rucksack, habe auch draußen geschlafen und komme dann aber an irgendeinem Tag in Österreich in ein finsteres Tal. Es hat den ganzen Tag geregnet, die Wolken hingen wirklich tief in den Bäumen. Es war so eine Atmosphäre von Abgeschiedenheit und Isoliertheit und dann kommst du in so ein Tal runter und ich wusste, da ist irgendwo ein Bauernhof, der ein paar Zimmer anbietet, damit man als Alpenüberquerer da übernachten kann. Und ich komme auf diesen Hof, alles ist wie in Watte gepackt und nass. Und dann fängt plötzlich auf der einen Seite des Hofes ein Hund an zu bellen, kommt auf mich zugeschossen, also so ein richtig großer und auch recht giftiger Hund. Und hinter ihm der Besitzer des Hofes, ein Riesenkerl, das ganze Gesicht war nur Bart und Haare und in einen Blaumann gekleidet. Und genau diese beiden, den Hund und diesen Mann, den habe ich vorher in der Zucht genau so auf einem Bauernhof beschrieben. Da betreibt er eine Hundezucht und seine Opfer verfüttert er an die Hunde. So. Und in dem Moment dachte ich, das kann doch nicht sein, oder? Das habe ich gerade geschrieben, das kann doch nicht sein, dass mich das jetzt hier einholt. Ich kann auf keinen Fall hier übernachten.
Und hast du?
Habe ich dann aber doch gemacht.
Okay, und wie war die Nacht?
Unruhig. Der Mann hat sich dann als recht umgänglich, ich will jetzt nicht sagen übermäßig freundlich erwiesen, aber recht umgänglich. Und ich habe dann im Schlafsack die Hand am Messer gehabt die ganze Nacht. Das war mir, da war mir wohler dann dabei.
Bist aber irgendwann eingeschlafen.
Ja, ich bin dann irgendwann eingeschlafen.
Dann nützt dir das Hand am Messer auch nichts.
Ja, genau. Aber in dem Moment, aber ich hatte auch wirklich, ich hatte Respekt. Ja, ich hatte das Gefühl, dass mein Karma mich hier vielleicht einholt und dass es mich jetzt hier erwischt. Also es hatte schon auch was mit Angst zu tun.
Hast du danach das Gefühl gehabt oder die Lust verspürt, einen Roman zu schreiben, in dem genau so etwas ganz bewusst passiert? Man schreibt Dinge und damit werden sie echt. Damit passieren sie auch im echten Leben. Gibt es sicherlich irgendwann. Ich weiß nicht, ob bei Cornelia Funke, ich habe die Jugendromane jetzt von ihr nicht gelesen, aber irgendwie so im Hinterkopf. Mhm. Man schreibt was und es wird echt, aber ich täusche mich vielleicht auch total. Aber inwiefern war das eine Idee für dich, das mal so zu schreiben? Es geht natürlich ein bisschen ins Fantastische dann.
Genau. Der Gedanke war seitdem auch öfter mal da, aber tatsächlich hat es das schon oft genug gegeben. Ja, ne? Und ich glaube, der bekannteste Vertreter ist da auch, glaube ich, Stephen King, der das aus allen Richtungen sogar schon beleuchtet hat. Also auch so ein alter Ego oder ein Pseudonym, das man mal zum Schreiben benutzt hat, das sich dann irgendwie verselbstständigt und böse Dinge tut. Ich glaube, damit wäre ich nicht unique, wenn ich das noch versuchen würde.
Hast du Stephen King getroffen mal?
Nein.
Würdest du ihn gerne mal treffen?
Ja.
Oder ist er wirklich dein großes Idol? Der hat dich geprägt mit seinen Geschichten. Du kennst sicherlich jeden Satz von ihm?
Jedes Buch. Ja, der Satz wäre vermessen bei diesen dicken Büchern, die er geschrieben hat.
Aber nein, ich meine nur, dass du jeden Satz mal gelesen hast.
Ja, genau.
Das meine ich nur eigentlich so. Ja. Ja, den möchte man treffen. Was sagt man über Stephen King? Also es gibt doch immer ein paar absurde kleine Geschichten, oder?
Ja.
Ich weiß aber nicht genau, sind. Ich meine nur, während der letzten 20 Jahre immer mal wieder was gehört zu haben. Taucht der auf? Interviewt man den ab und zu mal? Wer ist Stephen King? Gibt es den in echt?
Ich habe nicht nur seine Bücher gelesen, sondern auch alles, was drumherum entstanden ist. Also Interviews, ja. Und dann gibt es ja auch seinen Schreibratgeber über das Leben und das Schreiben. Das ist übrigens der einzige Schreibratgeber, den ich je gelesen habe. Mhm. Und so noch ein paar andere Sachen mehr, wo man auch den Menschen Stephen King kennenlernt. Mhm. Und ja, am Ende des Tages ist es auch ein ganz normaler Typ, der schon als Kind schreiben wollte, dem alle möglichen Steine in den Weg gerollt wurden und der sich trotzdem irgendwie durchgesetzt hat, der seine schwierigen Phasen hatte, der jahrelang als Alkoholiker geschrieben hat, weil es nicht so einfach war, der also auch Schwächen hat und der aber trotzdem, sagt man zumindest, ein total humorvoller Typ sein soll. Ich kenne ja ein paar Kolleginnen und Kollegen von mir, die auch Krimis oder Thriller schreiben, ja. Und wir alle zusammen, uns alle eint auch, dass wir Humor haben.
Mhm. Und ich frage mich eine Sache, die euch eigentlich auch alle eint. Das ist, dass ihr alle Schisser seid. Bei dir habe ich aber nicht das Gefühl. Also ich lasse mich mit Marc Rabe, Melanie Rabe, das sind zwei, mit denen ich gesprochen habe, mal so in letzter Zeit. Und die haben beide genau das gesagt. Sie beide haben Schiss. Und das schreiben sie sich von der Seele. Bei dir habe ich aber nicht das Gefühl.
Es gibt nicht viele Dinge, vor denen ich Angst habe.
Nee, wirklich nicht.
Also ich kann auch Angst empfinden, natürlich in Extremsituationen. Und wenn ich nachts allein im Wald schlafe, im Zelt, und es gibt Geräusche, die ich nicht einordnen kann, dann empfinde ich natürlich auch Angst. Aber ich bin dann nicht der Schisser, der dann sich einrollt und wartet, dass es vorbeigeht oder so. Also wenn ich in unserem alten Haus nachts, wenn der Hund anschlägt und ich weiß nicht, wer das kommt, dann stehe ich auf und gehe in den Garten raus und gucke nach. Also nee, ich glaube, ich bin kein Schisser.
Nein, ich glaube das auch nicht. Sag mal, das klingt so harmlos, ne? Man übernachtet mitten im Wald und dann entstehen ja so Geräusche. Das hören wir immer wieder. So ganz in Sicherheit aus der Distanz klingt es erstmal total harmlos. Aber ich glaube, das geht jedem an die Seele, oder?
Ja.
Das ist wirklich spooky, oder?
Erstmal macht sowieso der Wald schon was mit uns. Ja. Mensch und Wald ist ein ganz eigenes Thema. Und dann auch noch ein dunkler Wald. Und wenn du dann allein bist und das nicht einordnen kannst, was um dich herum passiert, und es gibt jede Menge Geräusche nachts im Wald, und du steigerst dich dann da auch rein. Das erste Mal denkst du, ja, ist ein Hase vorbeigelaufen. Oder hast du schon mal was ganz, ganz Krasses? Hast du schon mal nachts ein Reh bellen hören oder schreien hören? Also Rehe bellen ja tatsächlich ähnlich wie Hunde, aber auf eine noch intensivere Art. Und wenn das in der Nähe deines Zeltes passiert, das läuft dir einfach nur kalten Rücken runter und du hast dann Angst. Und auch Hasen können, wenn sie in Todesgefahr sind, wenn sie vom Fuchs gerissen werden, habe ich auch schon mal gehört nachts. Diese Geräusche sind unbeschreiblich. Du denkst, da wird gerade in deiner Nähe ein Mensch massakriert. Und natürlich hast du dann Angst.
Ich krieg gerade die ganzen Bilder im Kopf und stell mir auch gerade diese Kakophonie an Geräuschen, die es dann ja wohl gibt, gerade vor. In welchem Roman hast du das Waldabenteuer, die Nacht im Wald, verarbeitet?
In meinem Roman kommt das Thema Wald immer mal wieder vor. Ich hänge da auch wirklich dran. Ich habe ja auch einige Bücher in Hamburg, also die spielen in Hamburg. Und selbst da bin ich dann auf den Fleten und Kanälen unterwegs, wo es ein bisschen abgeschieden ist. Und das ist schon was mich auch jedes Mal wieder reizt, diese Angst erneut erstmal in mir und dann aber auch in meinen Leserinnen und Lesern hochzurufen. Es gab ja mal dieses Buch von mir, Tief im Wald und unter der Erde, wo eigentlich fast die ganze Handlung im Wald spielt.
Hat auch schon einen Roman in einer Bäckerei gespielt?
Nein.
Denn da hatte ich eine Idee, als ich gestern nochmal mich ein bisschen damit beschäftigt habe. Und zwar, oh Gott, es gibt wirklich ja diesen wirklich blöden Witz von Stevie Wonder, der Geschichten auf Mohnbrötchen lesen kann. Aber ohne Witz, dass ein Täter über Mohnbrötchen, über Brei, die Blindenschrift, eine Botschaft auf einem Brötchen versteckt. Ich meine, was macht man mit so einer Idee?
Jetzt will ich gerade mal fragen, willst du da irgendwas für haben, wenn ich die klaue?
Nein, ich würde mich freuen, dir die einfach zu schenken, zu geben. Ich gebe alle Copyrights her. Mir kam nur diese Idee, als ich gelesen habe, eben, dass du ursprünglich ganz am Anfang Bäcker warst.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, das wäre doch ein Plot.
Das ist total super.
Okay, gut.
Ich bin ohnehin gerade auf der Suche nach einer Idee. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen soll. Also Ende dieses Jahres erscheint ja noch ein weiteres Buch von mir. Dieses Jahr sind es zwei. Ja. Das heißt Mord im Himmelreich. Und das ist ein Cozy Krimi. Also ein Krimi zum Wohlfühlen.
Ja.
Mit ganz skurrilen Figuren und mit ganz viel Humor.
Ja.
Und da werde ich jetzt nämlich demnächst den zweiten Band davon schreiben. Und ich wollte einen Bäcker verschwinden lassen im zweiten Band. Das war so die Grundidee.
Okay.
Und jetzt bringst du mich ein gewaltiges Stück weiter. Also herzlichen Dank dafür.
Ich freue mich total. Also wenn ich das dann mal irgendwo auftauchen sehe in dem Buch, ich freue mich einfach nur. Ich frage mich einfach nur. Es hat ja geklappt mit den ganzen unterschiedlichen Berufen. Bist du dann wirklich seit, ich weiß nicht, was weiß ich, 12 Jahren oder sowas, schreibst du hauptberuflich, oder?
Seit 2011.
Ja. Seit 2011, ja, 13 Jahre. Ja. 13 Jahre, lag ich gar nicht so schlecht.
Super,
ja. Zwischendurch warst du auch mal Taxifahrer. Und da habe ich mich gefragt, puh, man will ja auch über die Runden kommen, man muss ja auch seine Miete bezahlen. Und Taxifahrer verdienen ja in der Regel auch wirklich wahnsinnig wenig. Warum trotzdem Taxifahrer? Was war das für eine Phase in deinem Leben?
Da fand ein Umbruch statt. Ich habe damals in der Fitnessbranche gearbeitet und hatte die Möglichkeit, mich selbstständig zu machen mit einer Fitnessstudio-Kette und wollte das Thema auch angehen, musste aber eine ganz bewusste Entscheidung treffen, nämlich, wenn ich das mache als Selbstständiger mit einer Fitnessstudio-Kette, werde ich keine Zeit mehr zum Schreiben haben, das war mir klar. Mein Lebenstraum, mein Kindheitstraum würde damit wahrscheinlich auf Jahre hinaus ad acta gelegt werden müssen. Und dann habe ich mich dagegen entschieden und habe mir gedacht, okay, dann machst du es aber auch richtig, gehst aus der Fitnessbranche raus und suchst dir einen Job mit wenig Verantwortung, damit du Zeit zum Schreiben hast, viel mehr noch als vorher. Ich hatte ja schon vorher in der Fitnessbranche gearbeitet, relativ selbstständig und hatte nicht mehr so viel Zeit. Ja, und dann, ich kannte jemanden mit einem Taxiunternehmen und den habe ich dann gefragt, habe einen Taxischein gemacht und bin dann Taxi gefahren. Tatsächlich war das eine Umbruchphase in meinem Leben.
Also auch Überbrückung und man verdient nicht viel dabei. Auch
das, das waren damals, da gab es noch keinen Mindestlohn, 6,20 Euro brutto die Stunde, brutto wohlgemerkt. Du musstest dann schon 240, 250 Stunden im Monat arbeiten, also Nachtschichten auch noch machen, damit es einigermaßen geht. Auch da war dann wieder nicht so wahnsinnig viel Zeit zum Schreiben übrig. Obwohl natürlich die Nachtschichten auf dem Dorf im Taxi, das war meistens nur Wartezeit, die ich dann aber auch mit Schreiben ausfüllen konnte.
Inwiefern konntest du denn ein paar der erlebten Geschichten aus deiner Taxifahrerzeit dann noch gleich ummünzen in Plots?
Ja, Taxifahrer kommen in einigen Geschichten auch vor. Aber ich habe auch ein komplettes Buch über meine Taxizeit geschrieben, aber das ist kein Thriller. Ich weiß nicht, kennst du das?
Auch ich weiß, dass du es unter einem Pseudonym geschrieben hast. Genau. Ne? Dass du Hendrik, wie heißt der?
Hendrik Winter.
Hendrik Winter, dass du da ein paar wahre Geschichten da einfach verarbeitet hast in diesem Buch.
Ja, ja, richtig, genau.
Eines von deinen zwei Pseudonymen?
Was ist das? Ich hab zwei Pseudonyme, ja.
Was ist das zweite noch?
Frank Kodiak und Hendrik Winter, ja.
Frank Kodiak. Was schreibt Frank Kodiak für Romane?
Der schreibt auch Thriller, aber noch ein bisschen härter als Andreas Winkelmann. Das ist mein dunkles Ich, so zu sagen.
Genau. Ja, und man darf die Marke Winkelmann dann auch nicht einfach kaputt machen, indem man einfach zu blutrünstig ist, ne?
Genau.
Ist ganz wichtig.
Ja, richtig.
Du schreibst ja Thriller, du schreibst keine Krimis. Es gibt einen Unterschied, ne?
Ja.
Also, ich muss gerade überlegen, was ist der Unterschied zwischen einem Krimi, da werden ja auch Menschen umgebracht, und einem Thriller?
Die Übergänge sind fließend, finde ich.
Ja,
aber man kann Krimi doch schon so einordnen, dass man sagen kann, am Anfang gibt es eine Leiche. Meistens wird der Mensch am Anfang auch nicht erst noch getötet, sondern die Leiche ist einfach da.
Ist einfach da.
Schon tot.
Stimmt.
Und es wird ermittelt und am Ende steht der Täter fest. Der Thriller weicht ja von diesem doch schon vorgegebenen, sage ich mal, Tatortplot deutlich ab, dadurch, dass am Anfang meistens auch erst getötet wird. Es ist nicht sofort eine Leiche da.
Ja.
Dass eine Bedrohungssituation entwickelt wird und auch erst später getötet wird. Dass die Ermittler nicht unbedingt Polizisten sein müssen. Und dass es in der Regel auch mehrere Tote im Verlauf eines Thrillers gibt. Mhm. Ganz oft handeln die auch von Serientätern. Ich frage mich auch schon seit einiger Zeit, wann dieses Serientäter-Modell mal ein Auslaufmodell ist. Aber irgendwie fasziniert es die Menschen immer noch.
Ja. Okay, Serientäter gehen immer noch, sagt die Marketingabteilung.
Ja.
Besprichst du mit dem Verlag auch mögliche Themen, dass die sagen, pass mal auf, was im Moment besonders gut geht, ist das. Könntest du in die Richtung etwas schreiben?
Nee, eher anders, dass ich, wenn ich eine Grundidee habe, dann setze ich mich schon auch mit dem Verlag zusammen und schilder denen, worauf ich hinaus will. Und dann sprechen wir schon darüber, ob das sich im Marketing irgendwie besonders anbietet, wie man es vermarkten kann dann später. Ja, da sprechen wir schon drüber. Aber das andere wäre eine Auftragsarbeit. Das gibt es tatsächlich bei mir nicht.
Interessant. Da du vieles immer aus, auch in deinem echten Leben ganz viel ziehst, vermutlich weiß ich es einfach auch so lebendig schildern lässt. Das fühlt sich auch als Autor wahrscheinlich gut an, ne? Wenn man so ein bisschen reale Vorbilder hat. Wie ist das mit den Namen? Also du hast ja so einen schönen Namen für die Bloggerin. Faya heißt die. Ich wollte dann Tee noch mit reinmuggeln. Faya. Schön, ich liebe Namen, die ich noch nie vorher gehört habe. Deswegen fiel mir der auf. Wo kam der her? Also Faya. Warum Faya?
Das ist gar nicht so einfach mit den Namen. Ich habe jetzt 27 Bücher veröffentlicht und du brauchst in jedem Buch eine ganze Reihe von Protagonisten und immer neue Namen. Man will sich ja auch nicht wiederholen. Mittlerweile mache ich das schon so, dass ich auf meinen Veranstaltungen die Gäste, die Leserinnen und Leser dort frage, ob sie mir ihre Namen zur Verfügung stellen. Und ich habe nie Not mit den Namen. Ich kriege dann Zuschriften, meistens am Abend der Lesung noch einen Zettel mit dem Namen drauf. Und die wollen Leichen sein, die wollen Ermittler sein, die wollen, auch wenn ich die ganz übel behandle in der Geschichte, macht nichts, Hauptsache der Name kommt drin vor. Und da war auch mal eine Faya dabei.
Sehr interessant. Sehr interessant. Okay, die wollen Leichen sein. Ja. Also ich habe gerade überlegt, irgendwie, ob ich dich auch bitten kann, mein Name Christian, der immer mit K geschrieben wird. Das ist immerhin, es liest sich immerhin anders als mit CH.
Ja, genau.
Ich weiß aber nicht, was ich sein möchte. Also, oder was ist deine Assoziation bei dem Namen Christian mit K? Was kann man daraus machen?
Ich kenne dich ja nun. Also für mich wärst du jetzt so ein ganz herzlicher, offener, sympathischer Typ. Und das sind immer die leider sterben müssen, weil das soll ja auch richtig wehtun, wenn jemand stirbt. Wenn du einen unsympathischen Menschen in der Geschichte tötest, das nimmt niemand so richtig mit. Also wenn ich dich einbauen würde mit deinen Charaktereigenschaften, würdest du wahrscheinlich irgendwann sterben müssen.
Okay, ja. Ja klar, wir sind ja sowieso beim Ende. Also von daher war also das eigentlich die perfekte Frage für den Schluss. Ich verabschiede mich dann hier aus der Gruft. Allerletzte Frage. Das Ende. Wir beschweren uns ja ständig, dass Hollywood immer nur ein Happy End am Ende bringt. Und wir denken immer wieder ein Happy End, das ist so billig. Aber bei Thrillern ist es ähnlich, oder? Mhm. Es muss immer irgendwie positiv sein. Es muss immer doch irgendeine leichtere Note dann wieder haben. Das ist richtig.
Ja. Leider, zu meinem Leidwesen, weil ich tatsächlich ein Fan davon bin.
Du bist der Autor, du kannst machen, was du willst.
Ja, fast. Ich bin ein Fan davon, dass man auch ein offenes Ende mal haben kann und man als Leser oder Leserin danach noch Stunden oder Tage lang drüber nachdenkt, wie es weitergehen könnte. Mhm, ja. Aber das kommt tatsächlich bei dem lesenden Publikum nicht so super an. Und ja, ich bin der Autor, ich kann bestimmen, was ich schreiben will, aber ich will auch davon leben. Und natürlich sollen sich die Bücher möglichst gut verkaufen.
Richtig.
Und ich habe das 2-3 Mal gemacht und die Bücher waren dann nicht so erfolgreich wie die Bücher, wo die Welt am Ende wieder in Ordnung war.
Du meinst, weil es sich da nicht rumspricht, denn diese Bücher, wo die Menschen enttäuscht sind über das Ende, die sind ja schon gekauft. Mhm. Da würde doch eigentlich das nächste Buch müsste doch dann kein Erfolg werden.
Ja, es gibt, da geht das ja über Mundpropaganda, über die sozialen Medien anders.
Ja. Total klar. Deine Frau ist die Frau, die, glaube ich, immer als erste den ganzen Roman zu lesen bekommt.
Ja, genau.
Die gibt ihren Kommentar ab. Mhm. Ist sie vom Fach?
Nein, überhaupt nicht.
Ist nicht vom Fach? Okay. Was hast du schon verändert nach einem Kommentar deiner Frau?
Ja, wenn ich manchmal zu bösartig war, wenn ich mit Opfern zu gemein umgegangen bin. Oder ich habe auch schon mal aus einem Opfer wieder lebendig gemacht, weil sie sagte, das geht ja gar nicht, dass diese Person stirbt. Das werden die Leserinnen und Leser dir übel nehmen. Also dann höre ich aber auch mal hin und ende auch nochmal was. Bei meiner Art zu schreiben muss ich sowieso 2-3 Überarbeitungen machen.
Dann muss ich mich mit deiner Frau gut stellen, dass ich vielleicht doch nicht sterbe in deinem Roman. Andreas Winkelmann, danke dir für den Besuch hier in Berlin.
Christian, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Ich hoffe, ich habe sie dir nicht gestohlen.
Andersrum, ich hoffe, ich habe dir nicht deine Zeit gestohlen, weil diese Menschen werden ja im neuen Buch umgebracht bzw. stehen auf der Liste.
Für dich wäre es weitaus gefährlicher als für mich, das stimmt. Nein. Aber du hast mir überhaupt gar keine Zeit gestohlen, es hat mir einen Riesenspaß gemacht und ich hoffe auch, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen keine Zeit stehlen.
Ich bin so erleichtert. Danke.
Herzlichen Dank.
Talk mit Thies.